Wir haben gestern Abend den ersten Aufsatz im Buch Prediger angeschaut, und zwar ab Kapitel 1, Vers 12 bis 2, Vers 11. Das behandelt das Thema Philosophieren und Genießen. Und Salomo muss sagen, ich habe das alles voll ausgekostet. Das Nachdenken und Grübeln über das Leben ohne die Gemeinschaft mit dem Herrn und das Genießen von allen möglichen und unmöglichen Dingen des Lebens, vom Genießen der guten Gaben Gottes in der Schöpfung bis hin zu sündigen Genüssen. Und er sagt, all das hat gar nichts gebracht. Und er konnte auf seine Werke schauen und es hat ihm überhaupt keine Befriedigung gegeben. Ganz anders als wie wir das lesen von Gott, der am Ende der Schöpfungstage alles angeschaut hat, was er gemacht hat. Und dann heißt es, siehe, es war sehr gut. Aber er empfand keine Befriedigung in all seinen Werken. Am Schluss dieses ersten Aufsatzes kommt das Wort Freude zweimal vor, nämlich in Kapitel 2, Vers 10. Und was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Er versuchte sich doch zeitlich zu ergötzen, zu erfreuen. Und zuerst sah es aus, dass es gelang. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Aber dann sagt er gleich in Vers 11, und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und zu der Mühe, womit ich mich wirkend abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Eitelkeit, also Hohlheit und ein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Also ganz enttäuscht vom Leben endet er den ersten Aufsatz. Nun kommt ab Kapitel 2, Vers 12 bis zum Ende des Kapitels, 2, Vers 26, ein zweiter Aufsatz, den wir betitelt haben mit Weisheit und Torheit. Wobei man da ganz klar sehen muss, es geht um Bildung und Bildungslosigkeit. Er hat sich vorgenommen, er möchte herausfinden, ob sich Bildung lohnt im Gegensatz zu dem, dass jemand nicht gebildet ist. Also wenn hier die Weisheit erwähnt wird, so geht es nicht um die Weisheit Gottes, sondern es geht um die Weisheit in Form von menschlicher Bildung. 2 Vers 12, ich lese. Und ich wandte mich um Weisheit und Unsinn und Torheit zu betrachten. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Was man schon längst getan hat. Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit, wie der Vorzug des Lichts vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Und ich erkannte zugleich, dass ihnen allen ein und dasselbe Geschick widerfährt. Zunächst mal bis dahin. Eine neue Untersuchung. Und die wird eingeleitet mit, ich wandte mich, um Weisheit und Unsinn und Torheit zu betrachten. Also jetzt kommt ein neues Thema, dem er sich ganz speziell widmet. Er wendet sich eigentlich von dem Thema Philosophieren und Genießen ab. Und jetzt kommt ein neues Thema. Und dabei stellt sich die Frage, was ist der Vorzug, wenn man gebildet ist, gegenüber Bildungslosigkeit? Das ist hier gemeint mit Unsinn und Torheit. Und er kommt zum Schluss, relativ gesehen ist es doch ein Vorteil, gebildet zu sein. Und zwar sagt er, man kann das vergleichen mit Licht und Finsternis. Der Weise, also der Gebildete, hat seine Augen im Kopf. Das heißt, wenn er so über das Leben nachdenkt, kann er gewisse Dinge einordnen und gewisse Zusammenhänge erkennen. Ja, das ist auch so bei den Menschen ohne Beziehung zu Gott. Sie können auch geschichtlich gewisse Zusammenhänge erkennen, wie das abgelaufen ist im 20. Jahrhundert, wie das war im 19. Jahrhundert. Und der Ungebildete lebt einfach dahin und denkt, ja, kommt gar nicht drauf an. Und er sagt also, es ist schon ein Vorzug. Aber dann kommt folgende Feststellung. Ich habe erkannt, Vers 14b, dass ihnen allen ein und dasselbe Geschick widerfährt. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mir widerfahren. Und wozu bin ich dann überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Eitelkeit sei. Nicht wahr? Wenn der Gebildete auf dem Sterbebett ist, dann muss er sich sagen, das war's jetzt. Und was ist dann der Vorzug, dass er genau wissen konnte, wie das war im 20. Jahrhundert, wie die Geschichte da abgelaufen ist und was war überhaupt der Grund, warum es zum Ersten Weltkrieg kommen konnte? Warum gab es noch einen Zweiten Weltkrieg? Und warum hat sich die Nachkriegsgeneration so und so entwickelt? All diese Zusammenhänge sieht er und der Bildungslose macht sich gar keine Gedanken darüber, aber auf dem Sterbebett, ja, da sind sie plötzlich alle gleich. Und auf dem Sterbebett merkt man plötzlich, was war das, was ich mir da jahrzehntelang so zusammengesammelt habe an Wissen? Jetzt geht es mir genau gleich wie dem, der keine Bildungsmöglichkeiten hatte. Und darum sagt er, das ist Eitelkeit, das ist hohl. Und es macht klar, es bringt ihm letztlich keine wirkliche Befriedigung. Und dann kommt ein weiterer Gedanke, Vers 16. Denn dem Weisen wie dem Toren wird keine ewige Erinnerung zuteil. Weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin? Also sagt, da hat einer ein Leben lang große Leistung aufgebaut. Ich denke gerade, ich sehe vor mir eine Todesanzeige von einem Mann aus unserer Verwandtschaft. Und da steht, wo er überall Professor war. Da und dort und dort und da. Und all seine Titel und Errungenschaften. Und jetzt, was nützt das? Ohne Gott geht's in die Dunkelheit, sagt ein Lied. Und so war das. Furchtbar. Es bringt überhaupt nichts, denn in seinem Leben hatte er da und dort Anerkennung, aber das ist längst vergessen. Wer interessiert sich jetzt noch dafür? Schrecklich. Also Salomo sagt, keine ewige Erinnerung. Die Menschen werden so schnell vergessen. Die können Großes geleistet haben. Oder ein anderer hat eine Firma aufgebaut und hat große Erfolge gehabt, ja, durch sein Geschick und seine wirtschaftliche Bildung. Und dann geht er und sehr bald ist er vergessen. Genauso wie der Bildungslose, der wird auch vergessen. Und sehen wir, Salomo bezieht sich eigentlich immer wieder zurück auf die Einleitung. Das hatten wir ja schon in der Einleitung 1, Vers 10. Vers 11 meine ich, es gibt keine Erinnerung an die früheren. Und für die Nachfolgenden, die sein werden, Für sie wird es auch keine Erinnerung bei denen geben, die später sein werden. Also wir müssen darauf achten, wie in diesen Aufsätzen immer wieder auf Grundsätze zurückverwiesen wird, die bereits in der Einleitung von Salomo erörtert worden sind. Das war ja auch schon beim ersten Aufsatz so, wenn wir denken an 2 Vers 10. Und was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Also er versuchte, das Leben zu erfassen und zu greifen und festzuhalten durch seine Augen. Und darum fügt er dann hinzu, ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Aber bereits in der Einleitung hat er ja gesagt, in 1 Vers 8, B, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Man findet keine wirkliche Befriedigung. Auch wenn man sich die Augen füllt mit allen Dingen der Welt. So bezieht er sich dort zurück auf die Einleitung und jetzt eben hier im zweiten Aufsatz ebenso. Und diese Erkenntnis, Bildung hat zwar einen relativen Vorzug gegenüber Bildungslosigkeit, aber beiden, dem Gebildeten und dem Ungebildeten, widerfährt das gleiche Geschick auf dem Sterbebett. Und er muss auch wissen, der Gebildete, schnell wird er von den Menschen vergessen werden. Das geht unglaublich schnell. Nicht wahr? Wie oft haben wir es erlebt, da war eine Trauerfeier und man hat noch Lobreden gehört und so weiter. Und dann geht man wieder ins normale Leben über und irgendwie fehlt die Person dann gar nicht mehr so im gesellschaftlichen Leben. Es läuft alles. Auch ohne die Person, die da mal so wichtig schien. Es geht einfach so weiter. Ja, und dann führt das zu folgender Schlussfolgerung. 2 Vers 17. Da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir, denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Eigentlich könnte man denken, das klingt aber ganz gut. Da hasste ich das Leben. Schlagen wir auf, Johannes 12, 25. Der Sohn Gottes sagt dort, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Nicht wahr? Das klingt ja ganz gut, was Salomo da sagt. Aber es ist nicht das Gleiche. Wenn er hier sagt, da hasste ich das Leben, das ist ein verzweifelter Mensch, der wirklich alle Hoffnung, dass das Leben einen Sinn hat, aufgegeben hat. Aber der Herr Jesus meint nicht das. Wenn er sagt, wer sein Leben liebt, das ist der, der versucht, eben so verzweifelt wie früher Salomo, das Leben zu genießen und durch den Genuss im Leben den Sinn zu finden. Aber der Jesus sagt, wer sein Leben hasst, der wird es gewinnen. Und damit meint er eben relativ. Also hassen ist relativ. Wie das zum Beispiel im Leben von Jakob steht in 1. Mose, da heißt es doch, dass Rahel liebte er, aber die Lea, die hasste er. Und im gleichen Zusammenhang heißt es, als Lea sah, dass eben Rahel mehr geliebt war als sie. Also sieht man, hassen bedeutet nicht, dass er sie ablehnte, aber er hatte Rahel lieber. Ja, also manchmal bedeutet hassen, weniger lieben. Das ist ja auch das, wenn der Herr Jesus an einer anderen Stelle in den Evangelien sagt, im Lukas-Evangelium, wer nicht hasst seine Eltern und Angehörigen, ist seiner nicht würdig. Nun, das ist keine Ermutigung für solche, die Probleme haben mit ihren Eltern. Ja? Sondern hassen bedeutet dort weniger lieben. Das heißt, dem Herrn Jesus den ersten Platz geben und den Lieben im Leben den zweiten Platz geben. Aber dieser zweite Platz ist wichtig, dass es ihn gibt. Aber der Herr Jesus soll den ersten Rang haben. Nun, der Herr Jesus sagt also, wer quasi sich ans Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber dem Leben eben einen zweiten Rang gibt, in dem der Herr Jesus den ersten Rang hat, der wird das Leben gewinnen. Aber hier bei Salomo sehen wir diesen Hass auf das Leben, das war ein zerstörerischer Hass, Verzweiflung, weil er so weit vom Herrn weggekommen war. Und da musste er feststellen, dass alle seine Bildung eigentlich nichts brachte. Es ist so, wie Matthias Claudius gedichtet hat in dem Gedicht »Der Mond ist aufgegangen«, »Die goldenen Sternlein prangen«. Interessant, dieser Dichter hatte es am Herzen, so zu dichten, dass die Allgemeinheit der Menschen seine Gedichte verstand. Er wurde darum auch von Kollegen abgelehnt damals. Die haben gesagt, ja, das ist so primitiv, wie ihr dichtet. Der Mond ist aufgegangen. Das ist doch eh klar, dass der Mond aufgeht. Eben ein gescheiter Dichter damals hätte auch nicht gedichtet, die Sonne ist aufgegangen, sondern Helios, du durchziehst die Bahn. Ja? Ein bisschen gescheit, das griechische Wort für Sonne, Helios, ja. Aber er sagte, nein, ich möchte so dichten, dass ich verstanden werde. Und in einer weiteren Strophe sagt er, wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und das nach der Strophe, vorher hat er ja gedichtet, siehst du den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So tiefsinnig, aber ganz simpel und einfach hat er gedichtet. Und übrigens, dieses Lied wurde von mehr als 70 Komponisten vertont. Das ist auch schon eindrücklich. Unter anderem gibt es ja auch ein Schubert-Lied für Gesangsstimme und Klavier. Wunderschön, dass auch dieses einfache, aber eben tiefsinnige Lied vertont hat. Und eben nochmals, wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespenste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Das hat Salomo erlebt und beschreibt das im ersten und auch im zweiten Aufsatz. Und jetzt kommt ein neuer Gedanke mit hinein, also neu. Er hat ihn eigentlich schon angetönt in Vers 12, 2 Vers 12. B. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Er hat sich überlegt, ja, einmal ist das Leben fertig und dann gibt es einen Nachfolger in meinem Leben. Und in seinem Fall war das Rehabeam. Rehabeam. Ja, und auf dieses Thema kommt er jetzt ausführlicher zu sprechen in Vers 18. Und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und jetzt kommt die Sorge. Und das weiß jeder, der einen Betrieb hat und ihn dann an die nächste Generation weitergeben muss. Oder was auch immer. In allen Dingen gibt es ja ein Abgeben an die nächste Generation. Auch wenn man zum Beispiel eine örtliche Gemeinde aufgebaut hat. Und dann kommt der Tag, wo man alles abgeben muss. Und andere führen es weiter. Aber die Frage bleibt, Vers 19, und wer weiß, ob er, der Nachfolger, weise oder töricht sein wird. Und doch wird er über all meine Mühe walten, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Eitelkeit. Ja, und im Fall von Rehabeam schlagen wir auf 1. Könige 12. Rehabeam hat gedacht, wir müssen einen Reset machen. Ja, einen Neuanfang, ja. Und er hat sich einerseits beraten mit alten Leuten, die eben schon ihre Bedeutung hatten im Zusammenhang mit Salomo. Und das hat ihm nicht so gepasst. Und dann hat er eben sich mit jungen Leuten beraten und die haben ihm gesagt, mach's ganz anders als dein Vater. Ich lese jetzt in Vers 12. Und Jerobeam und alles Volk kam am dritten Tag zu Rehabeam. So wie der König geredet und gesagt hatte, kommt am dritten Tag wieder zu mir. Und der König antwortete dem Volk hart und verließ den Rat der Alten, den sie ihm gegeben hatten. Und er redete zu ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht. Ich aber will zu eurem Joch hinzutun. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt. Ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn es war eine Wendung von Seiten des Herrn, damit er sein Wort aufrechterhielte, dass der Herr durch Achia, den Schiloniter, zu Jerobeam, dem Sohn Nebats, geredet hatte. Also er hat gesagt, das war hart unter der Herrschaft von meinem Vater, aber das war gar nichts gegen das, was jetzt kommt. Ich werde noch viel, viel strenger sein. Und damit dachte er, wenn man so den Leuten ein bisschen nachgibt, dann haben die plötzlich das Gefühl, oh, jetzt, da können wir einen Aufstand machen. Aber die sollen gleich wissen, bei mir geht's ganz hart zu und her. Und das hat dazu geführt, dass die Nation Israel, das auserwählte Volk Gottes hier auf Erden, zerrissen wurde in zwei neue Staaten. Das Nordreich der 10 Stämme Israels hat dann unter Jerobeam den Abfall angekündigt. Wir haben nichts mehr zu tun mit dem Haus Davids. Das ist eben das Königshaus von David, Salomo, Rehabeam. Und dieses wunderbare, gewaltige Königreich, das Salomo beherrscht hatte, auch mit der größten Ausdehnung, wie man sich vorstellen konnte bis dahin, nämlich bis zum Euphrat hinauf ging das Land Israel. Alles hat der Sohn kaputt gemacht. Alles zerrissen, alles zerstört. Und Jahre zuvor hat Salomo, der wusste ja noch nicht, was wir jetzt wissen, ja, wie es kam, hat er so ausgedrückt, eben, da kommt einer, dem man alles überlassen muss, Prediger 2, Vers 19, und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Er war sehr töricht. Und doch wird er über all meine Mühe walten, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Eitelkeit. Und das führt ihn wieder in tiefsten Pessimismus hinein. Da wandte ich mich zu verzweifeln wegen all der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder sehen. Der Übergang der Generationen ist ganz, etwas ganz Sensibles und Schwieriges. Und wie oft hat man gesehen in irgendwelchen Missionswerken oder Firmen und so weiter, wo das weiterging an die nächste Generation. Die nächste Generation macht alles kaputt, was vorher aufgebaut worden war. Und Salomo sagt, da wandte ich mich zu verzweifeln, wegen all der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühe mit Weisheit und mit Kenntnis und mit Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben. Eben an die nächste Generation, in seinem Fall an Rehabiam, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Eitelkeit und ein großes Übel. Ja, der sich nicht darum gemüht hat, das ist dann oft die nächste Generation, die hat sich mit dem Werk vorher nicht wirklich identifiziert. Und darum ist es für sie egal, jetzt ist Schluss. Das ist eine Generation, ist abgeschlossen, jetzt machen wir es ganz anders. Und es geht abwärts. Und da verzweifelt er. Aber diese Verzweiflung ist eben dann verständlich, wenn man sich nicht an dem Herrn klammert. Und wir werden gleich sehen, dass eben allein das, was geschehen ist in einer Generation, aber in Gemeinschaft mit dem Herrn, das hat trotzdem Ewigkeitswert. Auch wenn die nächste Generation die Fortsetzung kaputt macht, aber im Blick der Ewigkeit hat das immer noch Bedeutung. Es ist eben genauso, wie wir das in dieser Tage gelesen haben in Apostelgeschichte 13, im Zusammenhang mit dem Leben von David. Ich möchte das nochmals wiederholen, weil das so wichtig ist, dass uns das richtig ins Herz geht. Da sagt der Apostel Paulus in seiner Predigt in der Synagoge in Antiochia, Apostelgeschichte 13, 36, denn David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, entschlief und wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Verwesung. Also David hat zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient. Und das war nicht umsonst, denn das ist in der Ewigkeit festgehalten. Und es wird ihm, David, der dieses Werk in seiner Zeit für den Herrn getan hat, wird das ewigen Lohn bringen. Und jetzt verstehen wir auch schon, warum der nächste Aufsatz, der dann in Kapitel 3, Vers 1 beginnt, das Thema hat Zeit und Ewigkeit. Ja, da geht Salomo also deutlich weiter in seinen Überlegungen. Das Zeitliche verfließt in den Händen. Wie wenn wir eben Flüssigkeit festhalten möchten in unseren Händen. Oder noch besser gesagt, Gas, Luft, ein Haschen nach Wind, wir können es nicht halten. Und es ist, man ist verzweifelt, wenn man nur das Zeitliche sieht, es zerrinnt alles. Aber der nächste Aufsatz macht uns eben klar, es gibt die Ewigkeit. Und dort werden wir sehen, man muss alles im Blickwinkel der Ewigkeit sehen. Und dann bekommt der einzelne Moment, der so schnell vorbei ist, Bedeutung. Weil eben der Lohn des Herrn, auch für die Dinge, die wir eine kurze Zeit für den Herrn tun durften, der wird bleiben in alle Ewigkeit. Aber da sind wir schon ein bisschen weitergegangen, haben vorausgegriffen. Jetzt lesen wir noch weiter in Prediger 2, Vers 22 lese ich nochmals. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und vom Trachten seines Herzens, womit er sich abgemüht unter der Sonne? Denn alle seine Tage sind Kummer und seine Geschäftigkeit ist Verdruss. Sogar bei Nacht ruht sein Herz nicht. Auch das ist Eitelkeit. Also, es ist so, dass diese Schöpfung unter dem Fluch steht, seit dem Sündenfall. Gott hat zu Adam gesagt in 1. Mose 3, im Schweiß deines Angesichts wirst du eben jetzt arbeiten. Das heißt, die Arbeit, die eigentlich ein Rest ist aus dem Paradies, der weiter bestehen durfte, auch nach dem Fall, wird aber verbunden werden mit großer Mühe. Gott sagt, Dorn und Disteln wird ein Acker dir hervorbringen. Der Acker ist verflucht. Und das sind die zwei Seiten. Arbeit an sich kann eine Befriedigung bringen, aber es ist immer verbunden mit dem Fluch, der darauf ruht. Und das haben wir hier, Vers 23. Denn all seine Tage sind Kummer und seine Geschäftigkeit ist Verdruss. Das ist dieser unangenehme Schweiß bei der Arbeit, der mit Verdruss verbunden ist. Und dann, wer kennt das nicht? Man hat am Tag gearbeitet, aber in der Nacht kommt man nicht zur Ruhe. Sogar bei Nacht ruht sein Herz nicht. Auch das ist Eitelkeit. Aber jetzt kommen wir schon einen Schritt weiter. Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Und jetzt kommt ein Satz. Im hebräischen Text steht er so: Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Wer spricht da? Ja, man merkt, in manchen Übersetzungen wird wiedergegeben, wer kann essen, wer kann genießen ohne ihn. Ja, Salomo spricht ja. Aber das ist eigentlich ein Zitat. Er zitiert, wie Gott spricht. Das ist das erste Mal, dass er Gottes Wort zitiert. Gott sagt, denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? So steht das im hebräischen Text. Und Salomo sagt damit, also das Leben verfließt. Und vieles geht in der nächsten Generation, wenn ein törichter Nachfolger kommt, geht kaputt. Aber im Moment ist es ja so, dass Gott uns auch Dinge gibt zum Genuss, Essen und Trinken zum Beispiel. Und wenn man das genießen will, dass es echt ein Genuss ist, dann muss man das aus der Hand Gottes nehmen, als ein Geschenk von ihm. Das ist genau das, was der Apostel Paulus auch lehrt in 1. Timotheus 6, Vers 17. Und das ist ein Schock für alle, die zu Askese neigen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott. Und jetzt kommt's. Auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Das steht so im Neuen Testament. Wir haben jetzt zu tun mit einem Gott, der freundlich ist und der seine guten Gaben in der Schöpfung uns gibt, damit wir es genießen. Aber wie kann man es genießen, dass es wirklich Genuss ist? Nur dann, wenn wir es bescheiden, dankbar aus der Hand des Schöpfers nehmen. Und in dieser Haltung werden wir niemals übermäßig essen. Denn alles, was im Übermaß ist, macht ja alles wieder kaputt. Eben Bescheidenheit, Dankbarkeit aus der Hand des Schöpfers nehmen, der es gut mit uns meint. Und dann schmeckt auch eine Pizza ganz anders. Echt, muss man mal überlegen, wie der Unterschied ist, wenn man die Pizza so isst und wenn man sie so essen würde. Da sind Welten da drin. Und ich meine, das ist etwas banal, wenn ich sage Pizza. Das steht natürlich für viele andere Dinge. Und Gott hat uns in diesem natürlichen Leben so viele Dinge geschenkt, als natürliche Gaben, um uns zu erfreuen. Ich meine, man denkt an den Moment, wo eine Mutter, nachdem sie zum ersten Mal 9 Monate unter ihrem Herzen ein Kind getragen hat, dann nach diesen großen Schmerzen das Baby auf die Brust gelegt bekommt. Das sind Momente, die vergisst man nicht mehr, ja? Ein ganzes Leben, das sind so ergreifende Momente. Aber auch wenn jemand, der nicht verheiratet ist, zum ersten Mal seine Nichte oder seinen Neffen in den Armen hält, das sind gewaltige Dinge. Eben, das sind natürliche Freuden, und ich könnte noch ganz viele andere Sachen aufzählen. Und Gott gibt sie uns. Und wenn wir eben das aus der Hand des Schöpfers nehmen, dann haben wir die richtige Freude dabei. Und wir sehen, also Gott ist nicht ein Gott, der das Natürliche verachtet. Woher kommt das, dass manche das so verachten? Und woher ist es gekommen? In der Kirchengeschichte schon sehr stark ab dem 2. Jahrhundert und 3. Jahrhundert, dass man gesagt hat, ja, also wer auf die Ehe verzichtet, hat einen höheren geistlichen Stand. Und wer auf Speise und Trank verzichtet als Asket und in die Wüste geht, der hat einen höheren Stand. Das kommt aus der griechischen Philosophie. Das hängt ganz stark zusammen mit Plato. Und Plato ist nicht gut. Das ist eine Philosophie, die kommt aus finsteren, dunklen Quellen. Und das ist eben früh in die Christenheit eingedrungen. Und der Apostel Paulus hat das vorausgesagt in 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glaubensgut abfallen werden. Übrigens, wer in seiner Bibel hier hat, in den letzten Zeiten, der kann das gleich am Rand korrigieren. Hier steht nämlich nicht in letzten Zeiten, das wäre im Griechischen ein ganz anderer Ausdruck, sondern in nachfolgenden, späteren Zeiten. Das heißt also, der Ausdruck hier bezeichnet die Zeit nach der Zeit der Apostel. Und so war es in der Kirchengeschichte. Ab dem 2. Jahrhundert kommt das. Werden etliche von dem Glaubensgut abfallen, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Und jetzt kommt's. Verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Also zwei Lehren von Dämonen. Sie verbieten zu heiraten. Und das ist die ganze Sache mit dem Zölibat. Und das kam auf, weil man sagte, eigentlich ist die Sexualität in der Ehe etwas Minderwertiges. Und wer also aus religiösen Gründen darauf verzichtet, der hat einen höheren geistlichen Stand. Und wer auf Speis und Trank verzichtet, der hat einen höheren geistlichen Stand. Und in Wirklichkeit ist das die Verachtung der natürlichen Schöpfung Gottes. 1. Mose 1 und 2. Denn da hat Gott ja die Natur gemacht und sie war sehr gut, wie sie aus seiner Hand hervorging. Da hat Gott die Ehe eingesetzt. Und das war ein sehr guter Gedanke. Nicht wahr? Sechsmal heißt es, Gott sah, dass es gut war. Aber das siebte Mal, als die Frau noch geschaffen worden war, dann heißt es sehr gut. Und ja, das braucht es. Was wäre die Welt ohne die Frauen? Das wäre eine graue Masse. Und eben, das ist ein Angriff Satans auf das Natürliche, das Gott gemacht hat. Und genau das wird hier vorgestellt. Das ist eine Lehre von Dämonen. Das heißt also, wir dürfen essen und trinken, aus Gottes Hand nehmen und das genießen. Aber es ist ja so schnell vorbei. Man hatte zuerst so Hunger und dann kam die Pizza und am Schluss, man möchte keinen Bissen mehr dazu. Ja, das ist eben diese Kurzlebigkeit. Aber trotzdem, wenn man das aus der Hand des Schöpfers genommen hat und es so genossen hat, dann ist es einfach ganz anders. Ich mag mich noch erinnern, als ich da stand in Iguazu, zwischen Argentinien und Brasilien, diese Wasserfälle. Über 3 Kilometer stürzt das Wasser ab. So etwas ist unvorstellbar, wenn man nicht da war. Und einmal hat ein Amerikaner das zum ersten Mal gesehen, dann hat er gesagt, poor Niagara Falls. Die Niagara-Fälle, die sind ja auch schön, eindrücklich, dazwischen Kanada und USA. Aber wenn man in Iguazu ist, das ist nichts dagegen. Und man spürt etwas von der Gewalt des Schöpfers da, ja? Und, aber der Moment ist so schnell wieder vorbei. Ja, dann muss ich wieder weg von Iguazu. Aber was bleibt ist, dieser Eindruck der Größe Gottes. Und das ist wertvoll. Und darum sagt er hier, denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Das sagt Gott. Und schließlich Vers 26, denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er die Beschäftigung einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und da müssen wir denken an das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Lukas 12, 16 bis 21. Er bricht seine Scheunen ab, muss sie noch vergrößern, weil die Einkünfte so groß waren. Und er denkt, jetzt werde ich auf viele Tage hin das genießen. Und in der Nacht wird ihm gesagt, Tor! Heute wird man, in dieser Nacht, wird man deine Seele fordern. Da konnte er alles abgeben, jemand anderem. Hat den Genuss nicht gehabt. Und hier wird gesagt, er wird es dem abgeben, der Gott wohlgefällig ist. Das gibt's auch. Dass der Nachfolger nicht ein Tor sein wird, sondern der alles kaputt macht, was der Vater aufgebaut hat, sondern dass ein anderer kommt, der gottesfürchtig die Sache weiterführt. Und für den Gottlosen ist das, was Salomo sagt, Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. So, jetzt machen wir 20 Minuten Pause und dann kommen wir zum dritten Aufsatz.